Unser erstes Büro war ein großer Wohnwagen neben einer großen Traglufthalle und in dem Wohnwagen war Buchhaltung, Verkaufsbüro und ich glaube auch die Kinderbetreuung. Wenn mir einer gesagt hätte, Sarah, irgendwann sitzt du nicht mit 60, sondern mit 4 Mann in deinem Betrieb, in jedem Gebäude einer, damit noch jemand ans Telefon gehen kann und keiner wird dir sagen können, wann du das Tor wieder aufmachen darfst. Ja, wenn dir das vorher einer sagt, dann fängst du auch kein Business an, glaube ich.
Und beim Thema der Unternehmensnachfolge, wie ist das abgelaufen?
Im Rückblick insbesondere muss ich da meinem Vater wirklich größten Respekt und Dank zollen. Unfassbar cool, wie der das gemacht hat.
Hallo Leute, heute ist Sarah Becker zu Gast von der Wohnwagen Becker GmbH und Co. KG aus Fuldatal hier bei Kassel. Und heute geht es rund um das Thema Caravaning, also das mobile Reisen mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Und wir wollen das ganze Thema, die ganze Branche heute einmal beleuchten. Und ich glaube auch, dass wir unternehmerisch heute ganz viel von Sarah lernen können. Und damit herzlich willkommen. Hi Sarah, schön, dass du da bist.
Hi Lukas, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass du da bist, weil ich das Thema generell ganz cool befinde. Du sag mal, ich glaube 1982 hat dein Vater,
richtig,
Jürgen Becker,
genau,
perfekt, sehr gut, das Unternehmen gegründet. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann so richtig auf dem Campingplatz groß geworden? Ganz viele Campingtouren. Wurde dir das Thema wirklich so richtig in die Wiege gelegt oder war das gar nicht so ein Thema
damals? Im Grunde wurde mir das in die Wiege gelegt. Wir haben relativ nah an dem Betrieb gewohnt, wo mein Vater angefangen hat. Und dann war das natürlich ganz klar, dass ich da ziemlich viele Nachmittage verbracht habe, da ziemlich oft war. Unser erstes Büro war ein großer Wohnwagen neben einer großen Traglufthalle und in dem Wohnwagen war Buchhaltung, Verkaufsbüro und ich glaube auch die Kinderbetreuung. Also zumindest habe ich viele Erinnerungen an diesen großen ersten Wohnwagen. Insofern stimmt das so ein bisschen, was du sagst, aber ich bin natürlich zu Hause in einem ganz normalen Haus groß geworden. Wir haben allerdings Caravaning als Urlaubsform früher auch ziemlich oft gemacht. Eigentlich immer außer der Winterferien. Ja, also okay. ganz viel Urlaub auf dem Campingplatz gemacht. Früher natürlich nur im Wohnwagen, das mit den Reisemobilen kam dann später auf. Im Grunde war ich schon immer ziemlich nah an dem Thema dran, obwohl ich dann doch erst nochmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen habe.
Okay, erzähl mal, was war das dann für eine Richtung?
Das war Richtung Marketing. Also ich habe Abi gemacht und dann schon mein Schulpraktikum in einer Werbeagentur gemacht, ganz bewusst ausgesucht. Das war damals, ich glaube, in der 9. Klasse. Das hat mir großen Spaß gemacht und dann war ich ziemlich sicher, ich wollte auch in die Richtung beruflich gehen. Dann bin ich ausgezogen, direkt nach dem Abi, bin nach Frankfurt gegangen in eine große Agentur. Hab da Werbekauffrau gelernt und wollte in der Richtung auch bleiben, wollte dann aber im Anschluss erst ein Studium noch machen. Und dann haben sich die Dinge doch nochmal so ein bisschen anders entwickelt. Auf keinen Fall war von Anfang an klar, dass ich irgendwann mal selbstständig dieses Unternehmen übernehmen werde.
Okay. Wie groß war das Unternehmen da zu der Zeit?
Als ich übernommen habe?
Nee, wo du dann mit dem Studium angefangen hast.
Das waren so knapp 40 Mitarbeiter.
Oh,
knapp
auch
unter
schon,
40.
Wow. Okay. Ja. Und da war für dich gar nicht so der Gedanke, wäre nee. Irgendwie irgendwo lukrativ.
Also das war eine kleine Option. Das,
ja.
Klar, denkt man darüber nach, wenn es einen elterlichen Betrieb gibt, ob das vorstellbar wäre. Aber niemals habe ich darauf hingearbeitet, die Schwerpunkte ausgewählt im Studium oder auch die Ausbildung. Also ich glaube, Werbekauffrau war damals die Ausbildung. Da hätte es noch kaufmännischer sein können, wenn von Anfang an klar gewesen wäre, in der Branche zu bleiben. Also wir haben tatsächlich in meiner Generation relativ viele nachfolgende Kinder schon in dieser Branche gehabt, wo dann klar war, die machen ein Praktikum, eine Ausbildung, ein duales Studium, irgendwo bei einem Hersteller zum Beispiel. Habe ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Nö.
Krass.
Ja.
Und dann, wie kam dann der Switch? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also der erste krasse Switch war, dass ich mich beworben hatte an verschiedenen Unis, unter anderem dann in Frankfurt, um da zu bleiben. Auch in Kassel, aber eigentlich eher nur so pro forma. Den Platz in Kassel hatte ich verfallen lassen für Wirtschaftswissenschaften. War dann in Frankfurt in der Einführungswoche. Und ja, und wie es dann manchmal so ist, man stellt fest, ach, ich glaube, wenn trennen, dann jetzt. Hab dann also eine langjährige Beziehung beendet. Und was dann manchmal passiert, dann geht's doch nochmal zurück ins Elternhaus, ins Kinderzimmer. Und dann habe ich in Kassel angefangen zu studieren, Wirtschaftswissenschaften. Ging dann erstmal nicht, der Platz war weg, aber Gott sei Dank ist das Grundstudium deckungsgleich mit Wirtschaftspädagogik.
Ah, geil. Das habe ich auch angefangen.
Ja, genau. Ja. Das siehst du. Und dann habe ich die Scheine, ich glaube, die ersten zwei Semester als in VPAD eingeschrieben gemacht. Und dann umgeswitcht, ja. Und dann aber immer, als ich in Kassel an der Uni war, wenn ich keine Vorlesung hatte, kein Seminar, nebenher gearbeitet, natürlich ein bisschen Marketing gemacht für die Eltern und auch ein bisschen Verkauf so reingeschnuppert.
Haben die zu dem Zeitpunkt schon viel Marketing gemacht? War das da so ein Ding oder? Es sah wahrscheinlich noch ganz anders aus, das Marketing, wie heute.
Ja,
ne?
Ja, also da war nichts Digitales wirklich. Da war halt ganz viel Print. Also kannst dir vorstellen, wir haben jeden oder alle zwei Wochen damals einen Sonntagsschautag gemacht. Einfach ne, die Fahrzeuge geöffnet, den Hof geöffnet, damit die Kunden oder Interessenten einfach drüber schlendern und schauen können. Und durch unsere Lage mussten wir tatsächlich, um diesen Schautag bekannt zu machen, immer Anzeigen schalten. Bis ins Göttinger Tageblatt, bis in der HNA natürlich, bis ins Westfalenblatt, um irgendwie unsere Zielgruppe zu treffen. Unfassbar viel Geld, was man damals wirklich rausballern musste, um so ein bisschen Wirkung und Effekt zu haben. Ja, digital war da noch gar nichts. Aber also auch das musste ja irgendwie organisiert werden. Und alles, was sonst noch an Marketing zu machen war, also ganz klassisch von Visitenkarte über Briefbogen. Ja, und halt verkaufen nebenher schon.
Das heißt, du hast das dann nebenbei so die ganze Zeit gemacht,
genau,
neben dem Studium.
Genau.
Und dann irgendwann entschieden, nee, ich will das doch Vollzeit machen.
Im Grunde ja. Ja. Dann war ich Vollzeit da und dann reifte irgendwann die Überlegung, ich könnte das doch machen. Wobei ich echt hart überlegen musste. Denn jetzt ist es natürlich so, ja, als große, blonde, junge Frau in dem Business, also da sind natürlich zum einen sehr viele männliche Mitarbeiter, da sind aber auch sehr viele, insbesondere technisch gut informierte Kunden. Und natürlich habe ich die Erfahrung gemacht, auch zu der Zeit damals schon, dass genau die gleiche Information, die ich einem Kunden gebe, nicht sofort so als valide und korrekt wahrgenommen wird, wie
ja. Da wird dann nochmal nachgefragt bei wichtigen Entscheidungen oder was?
Ja, oder also so tatsächlich auch damals passiert und später dann auch nochmal, dass Menschen kommen und sagen, holen Sie mir mal einen kompetenten Kollegen.
Jo.
Passiert leider. Ja. Passiert leider. Hat mich früher mehr getroffen als jetzt. Also jetzt mittlerweile, wenn jemand kommt und sagt, ja, gehen Sie doch nochmal Ihren Chef fragen, dann gehe ich kurz raus und dann komme ich wieder rein und dann sage ich, ja.
Ach, das passiert immer noch?
Seltener. Okay. Viel, viel seltener. Viel, viel seltener, ja.
Oh, dann unangenehme Stimmung wahrscheinlich für beide.
Sehr unangenehm. Ja. Aber für wen denn?
Ja, eigentlich nicht für dich.
Genau.
Okay, krass. Ja. Cool, und dann hast du gesagt, okay, dann übernehme ich es doch. Mhm. Und dann habt ihr dann langsam darauf hingearbeitet, dass du dann, wie lange war dann dieser ganze Prozess?
Gute Frage. Also in Summe würde ich mal sagen, so anderthalb Jahre, zwei Jahre bestimmt. Du musst ja wirklich erstmal überlegen, in welcher Rechtsform machst du das und wie gehst du das zeitlich an. Wir haben einen ganz tollen Steuerberater damals gehabt, seit Jahren schon, der tatsächlich mit uns auch solche Themen durchgearbeitet hat. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so wirklich den Nachfolgeberater, der auch da das diesen Beratungspart übernommen hat, sondern wir haben da ganz, ganz viel mit unserem langjährigen Steuerberater für und wieder Pro- und Kontralisten abgewogen, wie man das am besten ausgestaltet. Und dann ja, sind wir mit einer fertigen Idee eigentlich auch zum Notar und haben das fertig gemacht. Und ich habe übernommen mit 48 Mitarbeitern.
Okay.
Ja.
Und jetzt seid ihr 60?
Ja, genau.
Wow, also hast du schon nochmal ordentlich draufgelegt.
Ja.
Ja. Und beim Thema der Unternehmensnachfolge, wie ist das abgelaufen?
Großartig. Also im Rückblick, insbesondere muss ich da meinem Vater wirklich größten Respekt und Dank zollen. Unfassbar cool, wie der das gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Faktor, dass das so gut gelaufen ist. Denn ich kenne viel mehr Geschichten, wo es nicht gut gelaufen ist. Also wo natürlich entweder die nachfolgende Generation nicht nachfolgen kann oder will, oder wo der Abgebende nicht abgeben kann, sich nicht lösen kann, oder traurig auch Fälle mitbekommen, sich wirklich extrem bereichern will, ne? Und es wird dann einfach unfassbar teuer auch für die Nachfolgegeneration. die meisten Fälle, die ich gesehen habe, wo es nicht gut gelaufen ist, ist so, wo jemand nicht abgeben konnte. Und das muss ich sagen, das hat mein Vater unfassbar gut gemacht. Also ich habe relativ lange schon die Zeit vorher, hat er sich mit mir im Hintergrund abgesprochen und war nach außen natürlich der die Entscheidung dann verkündet hat und dafür einstand. Und wirklich ab dem Moment war es genau andersrum. Also er ist sofort in den Hintergrund getreten, was jetzt die Unternehmensführung
auch die gesagt, Darstellung. Nee, das ist jetzt dein Thema.
Mega, also das beste Beispiel wirklich, und das war von Anfang an, wenn er noch da ist, verkauft er super gerne und super gut. Und wenn jetzt ein Kunde mit einer Preisforderung kommt, die über die Maßen hinausgeht, wo er sagt, nee, das ist jetzt eigentlich ausgereizt, dann steht er wirklich auf und sagt, wissen Sie, das müsste ich jetzt mal mit meiner Chefin besprechen. Dann geht der wirklich zu mir und sagt, pass mal auf, ich wollte hier mal mich mit dir abstimmen, was hältst du davon? Und das ist jetzt kein, also nicht als Show, sondern das meint er wirklich ernst, weil er wirklich sagt, hey, das ist dein Laden jetzt. Das musst du entscheiden und ich gebe dir höchstens von außen mal noch einen Impuls oder eine Idee, aber ich bin hier nicht der aus dem Hintergrund irgendwie Fäden zieht und steuert. Und das, also unfassbar gut. Und deswegen lief's, glaube ich, auch so gut.
Ja, das ist interessant, weil ich kenne auch einige Leute, die gerade in diesem Prozess sind, die irgendwas übernehmen, was halt die Eltern aufgebaut haben oder die Generation davor. Und das kann dann gefühlt auch manchmal Jahrzehnte dauern, dieser Übergabeprozess. Ja. Ich glaube, das kann dann wirklich schwer sein. Gerade wenn du dann als junge Person ganz andere Wege kennst oder siehst, hey, warum machen wir denn das immer noch so? Obwohl man es ja vielleicht schon automatisieren, digitalisieren kann, was auch immer. Und man diese Sachen dann halt einfach auch irgendwie nicht durchgeboxt bekommt, ne?
Du wirst ja auch nicht ernst genommen, wenn sämtliche Gesprächspartner, und das ist jetzt egal, ob Mitarbeiter oder Geschäftspartner oder Kunden, das Gefühl haben, du bist da jetzt so vorne eingesetzt, die Marionette, und aus dem Hintergrund wird dann noch taktiert und Fäden gezogen. Das funktioniert ja nicht. Das kann ja nicht funktionieren. Und deswegen, das läuft bei uns ein bisschen anders und da bin ich maximal dankbar für.
Wirklich. Mega. Hast du da vielleicht noch so den ein oder anderen Tipp für Leute, die jetzt zuhören und die gerade auch in dieser Unternehmensnachfolge sind?
Oh, von meiner Seite
aus? Ja, von deiner Seite, wo du sagst, hey, das war besonders cool, dass mein Vater das vielleicht so gemacht hat.
Ja, den Mut zu haben, mir das zuzutrauen, glaube ich. Denn wenn ich jetzt zurückblicke, war ich schon noch ganz schön grün hinter den Ohren. Also ich meine, das ist jetzt schon, das war 2013. Und ich glaube schon, dass ich auch in Sachen Unternehmertum oder einfach wie ich auftrete als Geschäftsführerin und wie ich Entscheidungen treffe und auch wie mutig ich bin, dass ich da in den letzten Jahren natürlich noch dramatisch gewachsen bin. Aber dass die abgebende Generation, der abgebende Unternehmer einfach den Mut hat und das Vertrauen hat, das war, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Und natürlich musste ich auch den Mut haben und mir zutrauen, das zu machen. Klar. Und ich glaube, mit allem, wenn ich alles vollumfänglich geblickt hätte, was an Unwägbarkeiten auf mich zukommen kann, weiß ich nicht, ob ich es dann sofort voller Mut gemacht hätte. Aber ich meine, klar, das musste ich ja auch lernen. Es geht schon irgendwie immer weiter.
Ja. Wenn du das so sagst, an welcher Situation denkst du da? Wenn du sagst, es gab da die eine oder andere Unwägbarkeit?
Boah, also was mich mehrfach bis jetzt herausgefordert hat, war Wetter, Unwetter. Und tatsächlich nicht nur vor kurzem, in 23, sondern auch in meinem ersten Jahr. Also natürlich, ich habe das ganz klassisch gemacht. Ich bin erstmal mich losgezuckelt mit einem Businessplan. Ich musste ja auch meine ganzen Hersteller abklappern. Ich wollte ja die Händlerverträge übernehmen. Also das heißt, ich habe wirklich echt einen Businessplan geschrieben und bin auf den Caravansalon, das ist die größte Messe in unserer Branche, nach Düsseldorf, habe mit denen allen Termine gemacht und habe mich, meinen Businessplan für mein neues Unternehmen vorgestellt und habe gesagt, ich bin jetzt hier, ich würde gerne nachfolgen und das ist mein Plan. Das war schon mal das Erste und dann musste ich natürlich auch Jahresplanung schreiben und dann habe ich meine erste Jahresplanung geschrieben und für das Jahr 2014 natürlich dann auch und das ging dann bis zum Sommer 2014 gut und dann hat es das erste Mal in Fuldatal gehagelt und dann war natürlich die Jahresplanung maximal abweichend von meinem ersten Ergebnis. Das war also das erste Jahr, wo ich gehofft hatte, okay,
Weil die ganzen Fahrzeuge draußen stehen?
Genau, die stehen alle draußen und wenn es dann hagelt, dann haben die alle ganz viele Dellen. Das ist jetzt die harmlose Variante.
Die ganzen Dellen, okay. Mhm. Kriegt man die dann noch irgendwie raus? Teilweise wahrscheinlich, oder?
Nur auf der Motorhaube oder wenn du halt so einen klassischen Campervan hast, ne? Normal Transporter, dann ja. Alles andere, was sogenannte Sandwich-Bauweise ist, also hinten, wenn das ein Aufbau ist, dann nicht. Die Dellen sind da drin.
Und kriegt man das auch noch verkauft?
Ja. Mit Preisnachlass aber natürlich.
Ordentlich Preisnachlass, ja.
Ja. Mhm. Ja, also das waren Unwägbarkeiten oder Corona. Also, wenn mir einer gesagt hätte, Sarah, irgendwann sitzt du nicht mit 60, sondern mit 4 Mann in deinem Betrieb, in jedem Gebäude einer, damit noch jemand ans Telefon gehen kann und keiner wird dir sagen können, wann du das Tor wieder aufmachen darfst. Oh, das, ja, wenn dir das vorher einer sagt, dann fängst du auch kein Business an, glaube ich.
Aber im Nachhinein war Corona ja eigentlich ein Boost, oder?
Ja, ja, weil ganz viele Kunden neu zu uns kommen mussten. Die wollten irgendwie Urlaub machen und konnten aber überhaupt keinen anderen Urlaub machen und sind so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen worden, das mal als Option einfach aufzunehmen. Und die kamen alle zurück und haben gesagt, das war ziemlich cool, wir würden jetzt dann gerne so einen kaufen. Ja.
Okay, das heißt, die meisten kommen erstmal und mieten dann ein oder kaufen die meisten Leute?
Ja,
oder kann man auch ausleihen?
Corona,
das wird ja,
ja,
also ist ja,
ja.
Mieten, ne?
Also mit, das ist schon eine schlaue Idee, weil es einfach eine riesen Auswahl gibt.
Ja.
Und ganz, ganz viele unterschiedliche Bauarten und Größen, das macht tatsächlich Sinn. Aber während Corona, da war es wirklich verrückt. Also da kamen Kunden, die einfach nur wussten, okay, ja, hier in der Straße, mein Nachbar, der hat auch so einen, da steht doch so einer, den nehmen wir jetzt. Und dann fahren wir in Urlaub. Ja.
Also es waren dann schon die Besserverdiener, oder? Die dann so denken.
Das waren natürlich die sehr spontan dann so eine Entscheidung treffen konnten.
Ja.
Ja. Ja. Wobei wir haben eine ganz, ganz große Bandbreite an Kunden. Und das ist auch das, was es interessant macht, so Urlaub zu machen. Denn da hast du wirklich von dem jungen Pärchen, was zuletzt noch mal im Zelt unterwegs war und jetzt mit einem gebrauchten kleinen Campervan starten will, bis hin zu einem riesen Liner und 4 Monate in Spanien über Winter. Und also die Bandbreite ist riesengroß. Und ich glaube, die Leute, die so eine Art Urlaub machen, sind trotzdem irgendwie nahbarer. Also das ist dann egal, mit welchem Fahrzeug du unterwegs bist. Trinkst vielleicht trotzdem abends mal ein Bier irgendwie zusammen oder hilfst, wenn der eine sieht, der andere braucht Unterstützung beim Aufbau vom Vorzelt oder so.
Mhm.
Ja.
Ja, da gibt's ja die unterschiedlichsten Größen. Ich war mal auf eurer Webseite. Mhm. Ich habe das teuerste, was ich gesehen hatte, war irgendwas für 350.000. Mhm. Da bauen andere Leute ein Haus für so ungefähr, ne?
Ja. Ja, ja.
Ist schon
ja, klar.
Mit Regendusche und riesigem Bett. Dachte ich, jo, okay, geil, irgendwie über 8 Meter lang.
Mhm.
Aber dann gibt's auch wieder ganz kleine Sachen.
Genau.
Also unterschiedlicher können sie irgendwie gar nicht sein, ne?
Ja. Wir haben auch ganz viele Kunden jetzt, wo du den Preis ansprichst und sagst, da kaufen anderen oder bauen anderen Haus für. Wir hören tatsächlich öfter mal, dass Kunden sagen, ja, das ist nach dem Haus oder nach der Wohnung die größte Anschaffung, die wir jemals haben.
Mhm.
Und dementsprechend müssen die natürlich auch ja, sich sicher sein in so einer Entscheidung. Das ist natürlich ein Riesending für ganz, ganz viele. Das ist immer, ja, also für die meisten natürlich ist das ein Riesenwunsch, ist ein Riesentraum, den die sich erfüllen. Und
Ja, zum Thema Wohnwagen können wir später nochmal sprechen.
Gerne.
Ich glaube, Wohnwagen habe ich jetzt gesagt. Wohnwagen, sagt man, ne?
Ja.
Ja,
ja, eigentlich richtig.
Wohnwagen ist falsch.
Habe ich aber öfter schon gehört.
Ja, ja, ja. Okay, okay. Das ist, ich schiebe es jetzt mal auf den Dialekt.
Ach so.
Nee. Zu dem ganzen Thema können wir ja gleich nochmal sprechen, weil da gibt's ja ganz viele Unterschiede, auch Wohnwagen und Wohnmobil. Für wem das, was das Richtige ist, können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Finde ich auch ein cooles und interessantes Thema.
Mhm.
Wir waren jetzt gerade so bei diesem Unternehmen Switch. Ne? Das heißt, du hast jetzt fertig übernommen, das, und dann hast du aber jetzt trotzdem irgendwie, obwohl ja alle sagen, hey, Fachkräftemangel war in den letzten Jahren da, hast du es trotzdem geschafft, dann nochmal fast 20 Leute oder 15, 20 Leute nochmal aufzubauen.
Mhm.
Wie hast du das gemacht?
Hm.
Weil
eine nette Chefin.
Ja, ja, aber das ist ja, du suchst ja wahrscheinlich auch Karosseriebauer, Fahrzeuglackierer, vielleicht was und nee?
Alles.
Ja, okay, alles. Weil wir haben halt viele Kunden in dem Bereich und ich weiß, dass es teilweise eine sehr schwer zu besetzende Stelle ist.
Ja, also tatsächlich, um in einer Werkstatt, in einer Caravaning-Werkstatt zu arbeiten, musst du eigentlich handwerkliches Geschick mitbringen. Und das ist fast egal, aus welchem Gewerk du kommst. Wir haben da auch eine riesen Bandbreite. Also wir haben schon bei uns gehabt, wirklich natürlich klassisch, Kfz-Mechatroniker, Gas-Wasser-Installateur, Elektriker, Parkettleger, Bootsbauer, haben wir alle schon bei uns gehabt. Du musst die Abwechslung lieben. Und im Prinzip arbeitest du ja mit unfassbar vielen Materialien und hast eine kleine Wohnung auf Rädern. Also du arbeitest mit Gas, du arbeitest mit Strom, du arbeitest mit Holz, mit Blech, Fernsehtechnik am Ende noch, Navigation. Also die Bandbreite ist riesengroß und wir haben auch ganz viele Quereinsteiger bei uns, die irgendwas völlig anderes gelernt haben und dann sagen, okay, aber das Thema interessiert mich total und wenn ich jetzt nochmal wechsle, dann würde ich mich super gerne mit einem Thema beschäftigen, was mich interessiert, wo ich vielleicht selber schon mal einen Berührungspunkt hatte, weil ich gemietet habe oder selber so ein Fahrzeug habe. Das ist für viele interessant. Also du hast als, insbesondere in der Werkstatt, als Mitarbeiter in einer Caravaning-Werkstatt, in so einer Branche hast du ständig neue Aufgaben. Und wenn du einen Auftrag aus dem Büro holst, wo drauf steht, montiere eine Sat-Antenne und einen Fernseher in Fahrzeug A. Und danach gehst du wieder nach vorne und holst dir genau den gleichen Auftrag, aber für Fahrzeug B, dann musst du Gott sei Dank nochmal komplett nachdenken, weil die Einbausituation ist anders, die Kabelverlegung ist anders. Das heißt, bei uns freuen sich die Mitarbeiter, dass es sehr viel Abwechslung ist. Und das ist eigentlich in allen Abteilungen so.
Das sind ja auch viele Sachen, die man so gar nicht lernen kann, oder? Also gerade wenn ich so jetzt relativ neu da reinkomme, ist ja auch viel so Learning by Doing oder mir wird es halt gezeigt.
Genau.
Aber wenn ich jetzt aus einer normalen Autowerkstatt komme, dann habe ich sowas ja in der Regel noch nie gemacht.
Nee, in der Regel hast du das noch nie gemacht. Und tatsächlich machen wir das, was die Kfz-Mechatroniker in der Autowerkstatt lernen, das machen wir eigentlich gar nicht, weil wir so viel zu tun haben mit all dem, was wir da hinten drauf oder reinbauen, dass wir die Sachen, die wir am Chassis machen oder am Motor, die könnten wir. Also wir haben auch viele, die einen Zahnriemen wechseln könnten, aber wir machen es einfach nicht. Zwei Gründe. Zum einen die Zeit, wirklich, weil wir ganz, ganz viel Zeit brauchen für die ganzen anderen Sachen. Und natürlich bei jungen Fahrzeugen gehen wir nicht dran, einfach aus Gewährleistungsgründen. Wir haben keinen Servicevertrag jetzt für Mercedes oder Fiat. Das heißt, da geben wir es dann tatsächlich in eine Fachwerkstatt raus.
Ach so.
Ja, aber du kannst einfach, wenn du handwerkliches Geschick hast, in einer Caravaning-Werkstatt wirklich gut arbeiten. Aber es gibt jetzt einen Ausbildungsberuf.
Stimmt, hast du erzählt?
Ja.
Seit letztem Jahr?
Seit 24.
Okay.
Seit 24.
Aber seit letztem Jahr, hattest du, glaube ich, im Vorgespräch erzählt, habt ihr auch die ersten Azubis? Wie viele habt ihr?
Wir haben vier.
Vier Azubis direkt?
Ja.
Geil.
Das ist ziemlich cool. Also ich habe nicht von Anfang an gesagt, ich suche vier, aber da haben sich so tolle Menschen beworben. Und wenn jemand kommt und nicht nur sagt, ich will unbedingt in deinen Betrieb, also oder andersrum noch besser, ich will genau diesen Job lernen, weil ich das total toll finde, dass es jetzt endlich für diese Fahrzeuge in der Werkstatt einen Ausbildungsberuf gibt. Das ist ja schon mal der erste Trumpf. Und wenn dann noch jemand sagt, ich will aber wirklich gerne zu euch in euren Laden, ja, das ist Jackpot. Also wir haben keine Azubis, die halt so irgendwie kurz vor Toresschluss sich melden und sagen, ja, bilden Sie auch noch aus. Sondern wirklich ganz gezielt und ganz bewusst, die wirklich wollen. Und das ist super. Macht große Freude. Und wir sind da offensichtlich wirklich ein Schwerpunktbetrieb geworden, habe ich jetzt gehört. Ich habe da nicht mit gerechnet. Habe ich jetzt aus der Berufsschule erfahren. Es gibt in ganz Hessen angeblich, mag es kaum glauben, 6 Azubis in diesem Berufsfeld.
In ganz Hessen?
In ganz Hessen. In Kassel in der Berufsschule sind 5. 4 davon sind bei uns. Das finde ich schon ziemlich cool.
Ja.
Ja.
Krass.
Freue ich mich sehr. Aber es trägt natürlich der Entwicklung der Branche auch Rechnung. Wir hätten ja früher auch ausbilden können als, ja, zum Beispiel Kfz-Mechatroniker oder was auch immer. Aber ich wollte das nicht, weil ich schon gedacht habe, vor vielen Jahren war die Branche noch so klein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kfz-Mechatroniker ausgebildet hätte, dann hätte ich den danach ja trotz seiner Ausbildung auf unsere Branche beschränkt.
Ja.
Der hätte ja nicht in irgendeine Autowerkstatt dann gehen können. Und das hätte ich irgendwie einem jungen Menschen gegenüber auch unfair empfunden.
Ja, absolut.
Ja, und deswegen freut mich das sehr, dass wir diese Entwicklung in der Branche haben, diese Zulassungszahlen haben und das genau richtig ist, dass wir jetzt auch in diesem Beruf ausbilden und da eben unsere Fachkräfte auch direkt selber ausbilden. Mhm. Denn die Fahrzeuge brauchen auf viele Jahre Service und brauchen Service ist jetzt hier sehr positiv behaftet. Auch deswegen finden wir, glaube ich, viele Mitarbeiter. Denn jetzt habe ich gerade jemanden eingestellt für unser Servicebüro. Und da ist es ja so, wenn du in einer Autowerkstatt als Serviceberater arbeitest, hast du ja eigentlich überwiegend so negative Kontakte. Die Autos müssen zum Service, du hattest den Unfall, du musst wieder zum TÜV. Also
das ist eigentlich immer ein Scheißthema, weil es teuer ist und keiner
halt
Bock drauf.
Du musst hin und hast halt irgendwie nichts Tolles. Also was kannst du dir denn da gönnen?
Ja.
Ein paar Alufelgen, eine Anhängekupplung und dann hört es schon auf. Und unsere Kunden mit den Fahrzeugen, die rüsten halt immer wieder nach und sehen irgendwas Tolles und wollen jetzt dann doch nochmal irgendwie die Klimaanlage und haben gesehen, da der Nachbar hat jetzt Hubstützen oder haben das irgendwie auf dem Campingplatz gesehen, da gibt's ein tolles neues Feature und die positiven Kontakte sind viel häufiger. Und ich glaube, das macht auch großen Spaß. Natürlich geht bei uns auch mal was kaputt und es gibt auch mal eine Reklamation und manchmal gibt's auch eine Rückrufaktion, also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da kommt auch immer ein Kunde rein, der hat richtig schlechte Laune. Das gibt's bei uns auch. Aber trotzdem hast du viel mehr positive Momente. Also es macht großen Spaß. Also zum Beispiel jetzt mal kurz von der Werkstatt weg. Wenn in unserer Vermietung, wenn du da zum Beispiel an dem Freitag oder dem Samstag, wenn es die Sommerferien gibt in Hessen, da könntest du dich einen ganzen Tag hinsetzen. Wir haben da auch so einen Strandkorb stehen. Also kannst du echt mal machen. Das ist schön.
Ja, okay.
Und das ist so cool. Die Leute haben so gute Laune. Die haben alle richtig Bock auf Ferien und Urlaub machen. Großartig. Also es ist eine positive Grundstimmung, weil alle, die zu uns kommen, eigentlich sich was gönnen und sich einen Wunsch erfüllen. Und es ist mit sehr viel Freude und positiven Vibes irgendwie behaftet.
Ja, geil. Dann macht es natürlich auch mehr Spaß zu arbeiten.
Ja.
Generell, gut, ihr verkauft ja auch eher, wahrscheinlich, du verkaufst ja jetzt nicht das klassische Wohnwagen, sondern du verkaufst ja wahrscheinlich auch klassisch Emotionen, Freiheit, das Gefühl, was die Leute haben.
Mhm.
Okay. Was, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich will, ich komme bei dir in den Laden rein und interessiere mich dafür, auf was müssen Leute achten, die jetzt vielleicht so Erstkäufer sind oder so in den ersten Kontakt damit kommen, was ist wichtig so beim ersten Wohnwagen oder Wohnmobil? Oder wahrscheinlich ist das sogar die erste Frage, oder? Wohnwagen oder Wohnmobil?
Mhm. Ja, tatsächlich. Also das ist auch die erste Sortierung, die du bei uns zum Beispiel siehst, wenn du auf den Hof kommst. Wir haben also auf der einen Seite die Wohnwagen stehen und auf der anderen Seite die Wohnmobile, weil das ist meistens den meisten schon vorher klar.
Okay.
Dass sie schon so wissen, was sie wollen. Der große Unterschied ist natürlich, natürlich der Preis. Und wenn du mit einem Wohnwagen unterwegs bist, dann kommst du irgendwo am Urlaubsort an, üblicherweise, und bleibst da 1-2 Wochen und machst von da aus so ein paar, bist mobiler, weil du dein Auto einfach hast. Mit dem Wohnmobil wechselst du eigentlich häufiger den Platz, wobei wir auch genug Kunden haben, die fahren 3 Wochen an eine Stelle mit dem Wohnmobil und
mieten sich dann da ein Auto, oder?
Ja, oder haben ihre E-Bikes dabei und machen Wege und Erledigungen dann damit. Also die Entscheidung haben die meisten eigentlich schon vorher getroffen. Die wichtigsten Fragen, die wir tatsächlich erstmal stellen müssen, sind leider echt harte Fakten. Also das heißt, welchen Führerschein hast du? Wie viel Tonnen darf dein Auto ziehen? Das sind so ein paar harte Fakten. Ja, und dann wird's eigentlich schon,
Da brauche ich einen LKW-Führerschein für einen Wohnmobil?
Nein, nur für die Großen. Ja, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie alt du bist, ne? Also früher, die Führerscheine gingen ja bis 7,5 Tonnen. Da konntest du eigentlich alles fahren. Jetzt unsere Generation, wir sind da jetzt aktuell bei 3,5 Tonnen limitiert. Ja, doch, da gibt's schon einiges.
Okay.
Ja, da gibt's schon einiges. Das versuchen natürlich die meisten Hersteller auch unter dieser Grenze zu bleiben. Völlig klar. Jetzt gibt's mal wieder eine EU-Regelung, die angeschoben ist, dass man da irgendwann bis 4,2, 4,3 Tonnen kommen soll. Das hilft uns enorm, ist natürlich noch nicht umgesetzt. Also das sind so die ersten Entscheidungen, wo es noch um relativ harte Fakten geht. Und dann müssen wir eigentlich schon ja ziemlich persönlich werden und halt Fragen stellen, die jetzt zum Beispiel, wenn wir über Personal sprechen, ein klassischer Autoverkäufer gar nicht stellen will. Und deswegen passen zum Beispiel klassische Autoverkäufer, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, die passen gar nicht zu uns, weil du musst zu einem sehr frühen Zeitpunkt ganz viel Empathie haben und eigentlich mit den Leuten gedanklich schon, ja, bis ins Schlafzimmer. Du musst halt wirklich rausfinden, muss da, also schlafen die in einem Bett? Muss jemand vielleicht nachts raus? Brauchen wir eine Steckdose, weil einer ein CPAP-Gerät für die Nacht braucht? Schnarcht jemand sehr laut? Brauchen wir statt einem Vorhang, der die Betten trennt, vorne, hinten, vielleicht eine feste Tür? Dann müssen uns die Kunden erzählen, ja, aber unsere Kinder benutzen das Fahrzeug auch und die haben ihre Kinder dabei. Oder wir nehmen die Enkel mit. Das heißt, wir brauchen noch Schlafmöglichkeiten für Personen 3 oder 4. Wir haben einen großen Hund dabei. Wir brauchen irgendwie mehr Fläche auf dem Boden.
Das sind 1000 Sachen, die man berücksichtigen
muss.
Total
viele Sachen. Und du musst halt ganz viele persönliche Fragen stellen. Und deswegen kostet das halt auch ein bisschen Zeit. Und du musst intensive Gespräche führen, um rauszufinden, was das perfekte Fahrzeug ist für die Kunden, die zu uns kommen.
Mhm. Was war so das teuerste Fahrzeug, was ihr je verkauft habt? Weil ich habe ja so, man sieht ja manchmal so Reels auf Instagram, wo dann wirklich so teilweise richtige Busse sind, wo unten drunter noch der Lamborghini quasi passt.
Genau,
unter
ja,
der,
die
unter
gibt's
der
auch.
Fläche.
Die haben wir jetzt nicht.
Ja, das ist
die haben wir jetzt nicht. Also tatsächlich, das teuerste Fahrzeug bei uns ist jetzt so 380.000, je nach Ausstattung. Ja, also bei uns bist du noch unter 400.000 und noch kein Auto unten drin.
Ja.
Das haben wir nicht. Das haben wir nicht.
Aber wäre das so ein Traum für dich?
Die zu fahren oder zu verkaufen? Nee,
ja, beides.
Oh, gute Frage.
Das ist irgendwie ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe.
Total.
Und wenn man sowas macht, dann geht man wahrscheinlich nur noch auf High Price und Luxus, kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil es ja irgendwie nochmal was ganz, ganz anderes ist, ne?
Ja, das ist teilweise natürlich auch so eine Entwicklung. Das sehen wir ja auch, dass wir wirklich Kunden in verschiedenen Phasen ihres Lebens immer begleiten.
Okay.
Die halt wirklich dann, ne, Wohnwagen mit Kinderstockbetten und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann wird der erste kleine Teil integrierte. Jetzt gehen wir schon in die Kategorien. Dann wird der erste, das erste kleine Reisemobil gekauft und dann irgendwann ein bisschen größer. Und dann überlegt man vielleicht doch das Haus, weil die Kinder sind ja aus dem Haus. Dann könnte man das Haus ja verkaufen, dann wird eine kleine Eigentumswohnung gekauft und auch dann könnte man sich ja auch ein größeres Fahrzeug gönnen. Also bis zu einem gewissen Punkt machen wir so eine Entwicklung auch mit. Diese ganz großen, das machen nicht so viele Händler in Deutschland und da kenne ich auch genug und auch genug sehr persönlich, wo ich mir denke, das ist so völlig in Ordnung, wenn die das machen. Da muss ich gar nicht einsteigen. Wenn jetzt ein Kunde zu mir käme, der uns gut kennt und sagt, also bei euch finde ich jetzt nicht das Richtige, ich glaube, dann weiß ich absolut gute Adressen, wo ich den hin vermitteln kann. Ich müsste erstmal noch eine viel größere Werkstatt bauen. Weißt du, du brauchst ja eine Werkstatt, wenn du irgendwie ein 11-Meter-Fahrzeug da auch adäquat versorgen willst.
Ja. Und eure Größen sind dann so 8 Meter, 8 Meter 50 oder?
Ja, 9,50 Meter da ist 9,50
Meter 50 ist schon.
Aber das sind wirklich wenige. Aber so über 8 Meter haben wir schon noch. Aber schon so klassische Reisegröße haben wir.
Mhm. Ja. Ja, interessant. Und gibt es da so klassische Fehler, wo du sagen würdest, hey, das sind so Sachen, die vielleicht manche Leute gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie sich jetzt irgendwo einfach so einen Wohnwagen, Wohnmobil kaufen, wo gibt ja wahrscheinlich immer wieder Leute, die dann zu euch kommen und sagen, hey, wir haben uns irgendwie doch für das Falsche entschieden.
Ja.
Was fällt dir da so ein für klassische Fehler?
Also klassische Fehler sind zum einen zu klein kaufen.
Mhm.
Insbesondere so im Campervan-Bereich, weil das auch während Corona einfach total hip war. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle für einige nicht mehr so, also nicht so groß, weil man denkt, ach, den können wir ja noch als PKW, ne, als Zweitwagen nutzen.
Ah, ja, okay.
Ich glaube aber, wenn du in so einem, und wenn's, selbst wenn es 6,40 Meter ist, aber wenn du, stell dir vor, du bist in so einem 6 Meter Campervan und hast nicht bös gemeint, wenn es schlecht läuft, noch zwei Kinder, die einen Kindersitz brauchen dabei und einen Hund. Und dann kommst du irgendwo an und musst, weil es 3 Tage am Stück regnet, aber irgendwo diese Kindersitze unterbringen, weil du musst ja da drin auch essen. Da...
Das sind schon eng, ja.
Oh, das kann schon eng werden, ja. Und da brauchst du schon echt gute Laune und ein großes Herz, glaube ich. Also da musst du aufpassen, ob du nicht, weil du diesem Vanlife-Ding irgendwie verfallen bist, dass du dich da verkaufst. Das ist Fehler 1. Und ein anderer Fehler, den wir leider auch oft sehen, ist, manchmal wird so das Superschnäppchen gesehen und dann wird so von privat gekauft und dann wird vielleicht auch nicht genau hingeguckt. Und wir haben ja eben das Thema gehabt, dass das wirklich viel Geld ist, was man da ausgibt. Und selbst wenn du ein Gebrauchtfahrzeug kaufst, dann wird das auch schnell teuer, wenn du dir ein Fahrzeug mit Mängeln kaufst. Von dem vielleicht der Verkäufer, die weiß der gar nicht. Also das ist jetzt gar kein böser Wille. Aber wenn du dann echt Geld versenkst, weil du privat das Superschnäppchen machen wolltest und dann hast du im Zweifel auf der Rückfahrt nach Hause den Motorplatzer oder stellst nach dem ersten Winterfest, oh verdammt, der hat ja irgendwie eine Undichtigkeit und hier ist ein Feuchtigkeitsschaden. Also ich würde sagen, dann ist man besser beraten, man geht zu einem Fachbetrieb, wo das Fahrzeug durchgecheckt ist und hat Gewährleistungen, hat einen Ansprechpartner, kann Rückfragen stellen, halte ich für sicherer. Und tatsächlich, wenn ich noch ganz neu an dem Thema dran bin, dann macht es großen Sinn, erstmal zu mieten und sich so ein bisschen ranzutasten. Und dann mietet man vielleicht mal was, was zu klein ist. Und dann kann es auch sein, dass du im nächsten Jahr was nimmst, was zu groß ist. Aber dann hast du durch Ausschlussverfahren dich ziemlich gut angenähert an das, was optimal für dich und deine Bedürfnisse passt.
Ja, mieten hört sich eigentlich cool an. Dann kann man wirklich herausfinden. Man kann ja jedes Jahr oder jeden Urlaub was anderes mieten und dann schauen, was mir gefällt. Wie teuer ist so eine Miete ungefähr?
Wann fährst du, wie lange fährst du und wie groß
ist
das Fahrzeug?
Klassisch alles teurer.
Ja, also rechne mal und nagel mich nicht drauf fest. Ich würde sagen, zwischen 90 und 170 Euro pro Tag.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, ist ja in Ordnung eigentlich.
Ja.
Also man hat ja dafür keine Hotelkosten. Gut, Standgebühren, die sind wahrscheinlich auch noch sehr unterschiedlich.
Von bis. Also du kannst teilweise noch kostenfrei stehen. Da gibt's auch coole Apps, wo du dich organisieren kannst. Wo darfst du stehen? Wo
aber
kann
ich darf nicht überall stehen, oder?
So, jetzt kommt der Tipp. Du darfst schon stehen bleiben, um deine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Das heißt, du darfst jetzt nicht überall stehen und anfangen zu campen. Und campen ist halt Stühle rausstellen, Markise rauskurbeln, sich dann nett
Grille
machen.
Rausholen.
Genau, das geht die natürlich liegen, nicht. Ja, okay. Aber wenn du irgendwo anhältst, weil du wirklich müde bist und musst dich ein paar Stunden hin reinlegen, das ist schon okay. Und natürlich solltest du dann nicht dein Abwasser aufdrehen und das unten rauslaufen lassen oder deinen Müll aus dem Fenster werfen, bevor du wieder wegfährst. Das solltest du nicht machen. Auf Privatgrundstücken, also jetzt zum Beispiel Supermarktparkplätze, wenn da ein Schild steht, ist es verboten, dann ist es verboten.
Ja.
Natürlich nicht. Aber ansonsten, man kommt echt überall unter und gerade mit solchen Apps, wo du dann Stellplatzempfehlungen hast oder einfach nur Empfehlungen, wo eine ruhige Ecke ist, wo man auch mal eine Nacht stehen kann, da findet man schon echt noch einen Platz. Aber es gibt halt von bis, also du kannst auch auf einen 6-Sterne-Platz irgendwo fahren, wirklich, kein Witz. Die sind kategorisiert natürlich nach Hygiene, nach gastronomischen Angeboten, nach Animationsprogrammen und allem, was es da gibt. Und du kannst auf Plätze fahren, da hast du dein eigenes Bad am Platz, da hast du einen Whirlpool oder einen Pool am Platz, du hast Kinderanimationen, ja. Abendshows, also wirklich, du kannst einen Urlaub machen wie in einem guten Club.
Und wie teuer ist das dann da?
Jo,
so die Nacht?
Da zahlst du schon so... Es ist jetzt ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, aber ich denke so 120, 150 Euro.
Nochmal
das ist auf
dann.
Keinen Fall die günstige Alternative, wenn du jetzt sagst, also Urlaub ist uns zu teuer geworden, wir machen jetzt Camping. Du kannst das echt günstig machen. Also du kannst es wirklich günstig machen, dann versorgst du dich selber, nimmst Vorräte mit, gehst nicht aus zum Essen, suchst dir günstige Plätze aus. Da kannst du wirklich tolle Urlaube machen. Du kannst aber auch es dir richtig gut gehen lassen, nahezu keinen Fingerkrumm machen und dann kostet es halt entsprechend. Also es gibt Plätze, die bieten auch Frühstücksbuffet an und also dass du gar nichts mehr machen musst. Und du hast einfach dein eigenes Bett dabei und da haben wir ganz viele Kunden, die das extrem zu schätzen wissen, die halt wirklich uns genau das berichten und sagen, Wir sind so viel beruflich in Hotels, wir sind das einfach leid, von außen aus vorbestimmt zu sein, ob wir jetzt im ersten oder im zweiten Slot zum Abendessen gehen und dass wir da hinten unseren Tisch haben, sondern ich will das machen, wie ich das will. Ich will total flexibel sein. Da haben wir viele, die das genauso zu schätzen wissen. Ja. Also ja, Flexibilität und Sicherheit ist jetzt halt auch gerade wieder ein Thema.
Ja, du machst dann richtig Lust auf das Thema. Da hat man direkt Bock auf Urlaub. Ja, die einzige Erfahrung, die ich generell überhaupt damit hatte, war, ich war mal 2 Wochen in der Toskana mit einem Wohnwagen. Mhm. Genau, das ist schon ewig her, da habe ich auch bei so einem Camp mit ausgeholfen. Mhm. Das war cool, weil man irgendwie, der Wohnwagen, das war so ein altes Ding. Aber es war einfach dieser Flair in der Toskana, da vor dem Wohnwagen dann immer sich so einfach zu sonnen und zu chillen und die Stadt zu erkunden. Das war halt schon cool irgendwie.
Ja, du hast alles dabei und du bist sofort, wenn du die Tür aufmachst, auf deiner eigenen Terrasse. Und also das ist schon cool.
Ja, gibt's da so für dich so einen Must-See-Campingplatz, wo du sagst, ey, da muss man unbedingt hin? Oder machst du überhaupt noch so regelmäßig? Also ich meine, du siehst jeden Tag die ganzen Wohnwagen, Wohnmobile. Also hast du dann selber noch so Bock, das selber aufzumachen?
Ist ein bisschen weniger geworden tatsächlich. Also ich habe das einige Jahre mit meinem Sohn alleine gemacht, gerade als er kleiner war. Für Kinder ist das unfassbar toll. Das war für mich schon toll, als ich Kind war. Und jetzt, als mein Sohn klein war, der ist jetzt 17, und als der noch kleiner war, habe ich auf Campingplätzen, wenn ich mit ihm dort war, immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist noch so, wie das bei mir in der Kindheit früher im Dorf in der Straße war, dass alle mit dem Rad draußen unterwegs waren und überall gab es was zu trinken und alle haben so aufeinander aufgepasst. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt so auf der Straße zu Hause nicht mehr so ist. Auf dem Campingplatz ist es aber so. Also du kommst an und das Erste, was du machst, ist irgendwie so das Fahrrad hinten vom Fahrradträger ab. Dann musst du kurz mal checken, wo ist der Spielplatz, der nächste. Dann musst du sagen, hier, du kommst aber zwischendurch mal, es gibt was zu essen und du musst was trinken. Und dann sind die erstmal weg. Also es ist für Eltern eigentlich auch maximal entspannt, muss ich wirklich sagen. Entspannter als irgendwie auf dem Schiff oder in einem guten Club. Die sind sehr gut versorgt, die kommen auch komplett ohne Sprachbarriere klar. Ja, also weil da sind ja auch internationale Gäste mit Händen und Füßen. Das klappt alles wunderbar. Die sind abends richtig müde gespielt. Also ist für Eltern wirklich absolute Empfehlung. Und jetzt ist er natürlich ein bisschen größer. Jetzt machen wir das nicht mehr regelmäßig. Aber es gibt tatsächlich ein paar Plätze, die sind absolut sehenswert. Und da sind welche dabei, das ist so Kinderbauernhof. Gar nichts Besonderes.
Wo ist der? Also der Platz heißt so, oder?
Nein, also es gibt tatsächlich einen Platz, der ist, glaube ich, immer noch richtig cool. Der ist auch von uns aus relativ nah. Also gerade wenn man sagt, okay, wir wollen da irgendwie in einer Mittagsschlafphase hin, die Kinder da das bestmöglich mitmachen. Das ist ein Platz, der heißt Hasenkammer. Super süß. Und du siehst auch, wie sich so ein Platz langsam entwickelt. Also früher einfach nur ein bisschen Stellplatz, kleines Waschhaus. Und da wurde jetzt immer mehr gemacht. Oder Mohrenhof in Franken, auch so ein Bauernhof. Die haben mittlerweile, ich glaube, einen Wakepark und alles gebaut. Also völlig crazy. Wirklich früher einfach nur Bauernhof und auf die Idee gekommen, Stellplätze anzubieten. Und dann immer mehr dran gebaut. Aber es gibt natürlich auch Plätze, die wirklich ultra luxuriös sind, fantastische Gastro haben, ein Caravanpark Sechsten. Also kannst du mal googeln, kannst du dir mal angucken. Ist auch ein Platz, wo man dann eher hinfährt, wenn man vielleicht auch ein bisschen Ruhe haben will, ein bisschen gediegener in den Dolomiten. Eigentlich gibt's überall tolle Plätze. Also alleine dafür könnten wir Stunden reden. Ja, wirklich. Okay. Egal, wo du hinfährst. Auch in Deutschland. Ja.
Ja, man denkt immer, Deutschland ist so ein bisschen lame irgendwie. Oder? Also so meine Generation denkt das zumindest oft.
Ja, aber weil du natürlich, wenn du klassisch ja so Urlaub machst, dann würdest du dir jetzt niemals wahrscheinlich eine Ferienwohnung im Harz suchen.
Nee.
So. Aber wenn du jetzt sagst, boah, das hatten wir eine harte Woche und jetzt nehmen wir unseren Camper und wollen einfach mal raus und dann lässt du dich einfach so ein bisschen treiben oder guckst mal in irgendeiner App und stellst fest, boah, hier ist es eigentlich ganz schön, dann lass uns doch mal hier bleiben. Oder du stellst fest, du fährst auf irgendein Weingut, fährst nur kurz bis an die Mosel oder an den Rhein und ein Weingut bietet da auch noch 2-3 Stellplätze an. Dann machst du eine schöne Weinprobe und musst dich halt null kümmern, weil du kannst direkt ins Bett und hast auch noch Platz in der Heckgarage und kannst noch ein paar Kisten mitnehmen.
Ja, man sieht halt wahrscheinlich mehr und man ist viel flexibler. muss jetzt nicht erstmal einen Flug buchen, sondern man steigt ein und fährt los. Und wahrscheinlich ist da ja auch so wie bei langen Autofahrten, nur dass es halt da wahrscheinlich deutlich bequemer ist.
Du fährst auch an.
Ja.
Weißt du, wenn ich mit dem Auto fahre, ich fahre einfach nur immer schnell. Liebe ich, mache ich super, super gerne. Wenn ich im Wohnmobil sitze, oder noch krasser, wenn ich mit dem Wohnwagen fahre, also ich meine, dann ist bei 100 Ende. Und der total relaxed und tiefenentspannt, ist völlig in Ordnung. Wenn dann zu mir sagen würde, Sarah, du fährst jetzt aber bis ins Allgäu, 100, mit dem Auto.
Katastrophe, ja.
Würde überhaupt nicht gehen. Aber das entschleunigt total. Ja, oder auch, dass du einfach dann losfährst, wenn du fertig bist, fährst du halt los. Ich bin schon losgefahren mit meinem Junior, mit dem Wohnmobil, und wir sind bis Kirchheim gefahren. Wow. Und dann haben wir da übernachtet. Und du bist halt schon im Urlaub. Und es ist total entspannt und cool. Ja. Und wenn du müde bist, hältst du an, schläfst eine Runde und am nächsten Tag fährst du weiter und wachst auf und denkst, ja, jetzt suchen wir noch irgendwas Nettes zum Frühstücken und lässt sich halt so ein bisschen mehr treiben.
Gibt's so bei den, diese ganzen Wohnwagen und Wohnmobile haben sich ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auch stark verändert.
Ja.
Was gibt's da so, die größten technischen Änderungen? Das wird mich nochmal interessieren. Weil als ich in so einem Wohnwagen saß, das war wirklich ewig her, also locker 10 Jahre ist das her, oder 12.
Ja, mittlerweile sehr, natürlich vom Design her super schön. Also die haben bei den Herstellern tatsächlich mittlerweile Interior Designer, die wirklich auf die Kompatibilität achten von entsprechend Hölzern und Textilien und Farbkombinationen. Also richtig schönes Design. Das ist das eine, was sich wirklich total toll entwickelt hat. Und zum anderen natürlich ganz viel Technik. Also du hast in so einem Fahrzeug auch ganz viel Smart Home. Du kannst von unterwegs schon mal die Heizung anmachen, damit es mummelig ist, wenn du zurückkommst zum Fahrzeug. Du kannst von unterwegs gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Batterien laden, solche Sachen. Und dir fehlt da eigentlich nichts. Also du kannst dir einen Router aufs Dach setzen lassen, Starlink, bist also mit aller Technik versorgt, komplett autark. Das heißt, theoretisch könntest du auch unversorgt stehen über mehrere Tage. Das ist das, was viele gerne auch nutzen, um mobil zu arbeiten. Die wirklich sagen, naja gut, ich brauche kein Büro und dann nehme ich Laptop mit und
mit all dem
machen wir es uns entspannt irgendwo. Dann kannst du halt auch an einem schöneren Ort arbeiten.
Gibt es noch so Leute, die im Jahr mehr im Wohnwagen sind als zu Hause?
Oh, die gibt's bestimmt.
Also, dass wirklich so Leute sagen, das ist vielleicht sogar mein Hausersatz. Also, ich selber könnte jetzt sagen, okay, ich hole mir vielleicht gar kein Haus, sondern einfach nur eine Wohnung und reise einfach durchs ganze Leben. Also, wie viel Kilometer macht so ein Wohnwagen?
Also, ein Wohnwagen wird von den meisten ja dann zusätzlich genutzt tatsächlich.
Oder Wohnmobil, ja.
Wohnmobil, ja, wie viele Kilometer? Die meisten sind erstaunt, wie wenig eigentlich. Denn so viel nutzen, die meisten machen das erst, wenn sie fertig sind mit Arbeiten. Für die meisten ist tatsächlich, glaube ich, der Reiz, so flexibel und spontan losfahren zu können, wie es nur irgendwie geht. Und wenn du nur am Wochenende unterwegs bist, fährst du natürlich nicht bis ans Nordkap.
Ja.
Auch klar. Aber dass jemand mehr unterwegs ist als zu Hause, leider zu selten, würde ich sagen. Ja. Das ist gar nicht so oft.
Aber rein theoretisch wäre es möglich.
Ja, klar. Du hast ja alles dabei.
Ja.
Du musst dich natürlich ein bisschen einschränken, was Schrankfläche angeht.
Oh, ja, stimmt.
Ja.
Da fängt es schon an halt, ne?
Ja.
Ja.
Aber man ist erstaunt, mit wie wenig man auskommt. Ne? Also ich meine, du brauchst ja keine 4 Winterjacken.
Ja, auch gerade so im Sommerurlaub, da brauchst du also ein paar Badehosen.
Ja, ne? Dramatisch weniger. Ja, ja, genau.
Ja, dass man... Da geht es ja meistens dann eh nicht darum, dass man mit seinem Outfit irgendwelche Wettbewerbe gewinnt, sondern wirklich im Urlaub.
Ja, wobei, also wir sind halt mittlerweile auf dem Campingplatz oder alleine die Kunden, die wir haben, die sind schon nicht mehr nur mit Adilette und Nylon-Blouson unterwegs und im schlechtesten Fall noch Tennissocken in den Schlappen, sondern also die haben schon Stil und Style. Also das auf jeden Fall.
Ja.
Ja,
gerade auf so einem Luxus-Campingplatz dann wahrscheinlich, ne?
Ja, wobei das mischt sich.
Ja.
Also tatsächlich ist es ja für manche auch einfach schön, so ganz geerdet und back to the roots unterwegs zu sein.
Absolut.
Ja.
Ist geil.
Ja.
Wie, wenn ich jetzt sage, okay, ich will bei dir ein Fahrzeug kaufen, wie mache ich das? Also wie kann man mit dir in Kontakt treten, Sarah?
Tja, also das Einfachste ist vorbeikommen, weil du kannst die Fahrzeuge natürlich dir auch alle anschauen, online anschauen, du kannst sie online konfigurieren. Da kannst du schon ganz viel Vorauswahl treffen, aber total wichtig ist natürlich, dass du da mal reingehst, dass du das mal anfasst, dass du da mal durchgehst, dass du dich mal ins Bett legst und es ausprobierst, ob du dir das vorstellen kannst. Also das Allerbeste ist tatsächlich vorbeikommen.
Das heißt, ihr habt auch einen Konfigurator auf der Webseite?
Ja, haben wir auch.
Wo man sich sein eigenes Fahrzeug so ein bisschen zusammenstellen kann. Das macht ja immer Spaß.
Genau.
Das macht man auch gerne bei den Autohäusern.
Oh ja,
ja
oh
und
ja.
Und schaut, was so möglich wäre.
Genau.
Cool, das kann man bei euch mit Wohnmobilen machen. Mhm. Das hört sich interessant an.
Ja.
Cool. Und dann kann man damit zu euch hingehen oder auch, wenn man es nicht gemacht hat und sagen, hey, gib mir mal eine Beratung, ich interessiere
genau.
mich für das Thema.
Genau.
Und ihr selbst sitzt in Fuldatal. Ne? Und werden wir aber so oder so auch alles nochmal in die Beschreibung packen.
Sehr gut.
Wir hätten noch deine Messe anteasern können, aber die war schon.
Ja, die war letztes Wochenende.
Habt ihr die einmal im Jahr oder wie oft ist die?
Mindestens immer im Frühjahr, gerne auch nochmal im Herbst. Da machen wir dann so ein Event-Wochenende. Und ansonsten immer mal wieder ein Sonntagsschautag, dass man einfach auch gucken kommen kann, außerhalb der regulären Öffnungszeiten.
Ja.
Ja.
Mega, geil.
Sehr gerne. Also komm gerne vorbei, wirklich.
Machen wir und auch für all diejenigen, die sagen, hey, das ganze Thema ist interessant, ich könnte mir, oder die Sarah, vielleicht hatte ich das Thema auch noch gar nicht auf dem Schirm und die Sarah hat mir jetzt richtig Bock drauf gemacht. Und ich will mich einfach nochmal informieren, meldet euch einfach, deine Kontakte sind auf jeden Fall unten in den Shownotes und dann Sarah, würde ich sagen, danke erstmal für deine Zeit, danke, dass du da warst, war auf jeden Fall eine interessante Folge und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann ja früher oder später nochmal.
Sehr gerne, würde mich freuen. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne, gerne. Ciao.
Ciao.